Wir ziehen jetzt zum Jahresausklang mal eine kleine politische Zwischenbilanz und wir fragen, wie viel Streit kann eine Koalition eigentlich vertragen? Mit großen Worten ist die schwarz-rote Koalition gestartet. Mit einem Kanzler, der alles anders machen wollte.
Wir schlagen dabei neue Wege ein, aber wir bleiben verlässlich und vor allem jederzeit diskussionsbereit.
Aber bereits die Kanzlerwahl hat gezeigt, wie tief die Gräben sind.
Ich war dabei, ich dachte auch, ich spinne, also ich habe es gar nicht glauben können. Und ich dachte, nee, das kann jetzt nicht wirklich sein.
Das sagt Jim Bob Nikschas. Er berichtet als ARD-Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio und erzählt heute bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, was da seit Monaten schiefläuft bei Schwarz-Rot. Es geht um Erwartungen, Krisen und politisches Handwerk. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Mittwoch, der 17. Dezember. Hallo Jim Bob, herzlich willkommen bei 11KM.
Hi.
Wir beginnen diese Folge im Spätsommer in Würzburg. Da gab es so eine Art Teambuilding-Maßnahme, könnte man fast sagen.
Ja.
Wer hat sich da wo genau in Würzburg getroffen und was war das Ziel?
Ja, das war die Klausurtagung, wie es so schön heißt, der Fraktionsspitzen von Union und SPD hier im Bundestag. Das heißt, wir haben Jens Spahn gehabt, CDU-Fraktionschef, dann sein Kollege von der CSU, von den Bayern, Alexander Hoffmann. Und für die SPD war Matthias Mirsch dabei. Und die drei standen so als ja einheitliches Trio auf dieser Mainbrücke da in Würzburg mit einem sehr schönen Hintergrund, mit dem Schloss, das man da oben natürlich sieht auf dem Berg. Und man hat auch passenderweise sehr viele Wettermetaphern benutzt.
Die Atmosphäre ist toll. Selbst wenn es ein wenig tröpfelt, hat man gemerkt, kann man da auch gute Stimmung und gute Aussicht miteinander haben.
Diese Koalition will und wird Brückenbauer sein gegen die Polarisierung in unserer Gesellschaft und will die Ränder zurückdrängen.
Alex Hoffmann hat da gesprochen von der Wetterbesserung, die jetzt einzieht und von nur noch hellen Wolken, die da am Horizont, sage ich mal, zu sehen sind. Also es hat vorher, muss man sagen, tatsächlich geregnet. Dann kam tatsächlich die Sonne raus. Man hätte es sich, sage ich mal, nicht besser wünschen können von Union und SPD. Und das ist natürlich gerade auch in der Politik immer Fotogold. Ja, es war schon eine ganze Menge Hollywood, kann man eigentlich sagen, so für deutsche Politikverhältnisse. Und man wollte natürlich den ganzen Journalistinnen und Journalisten, die da in großer Zahl nach Würzburg gefahren sind, um sich das anzuschauen, vor allen Dingen vermitteln, wir drei stehen hier als Einheit, wir haben uns jetzt hier ausgesprochen, es herrscht gute Laune, es herrscht Vertrauen und es kann eigentlich nur noch besser werden für diese Koalition. Aber es ist ja auch so ein bisschen wie so im Alltag, wenn jetzt jemand die ganze Zeit sagt, es ist alles gut, mir geht's gut, ist ja die Frage, ob man dem dann auch wirklich glauben kann. Also es war schon sehr inszeniert, muss man sagen, was vielleicht auch daran lag, dass die Situation gerade vor diesem Treffen halt so ernst war und die Stimmung in der Regierung so mies war, dass man da unbedingt versuchen wollte, jetzt das ganz krasse Gegenteil darzustellen. Denn eigentlich haben sie sich sehr, sehr viel vorgenommen, was sie eigentlich bis zum Sommer erreichen wollten. Das hat alles nicht so wirklich gut geklappt.
Guten Morgen und willkommen, Jens Spahn.
Man hat sich auch nicht wirklich vertraut zu diesem Zeitpunkt.
Guten Morgen, Frau Scholz.
Das war so ein bisschen, fast so ein Rettungsring, den man sich da selber so zugeworfen hat. Okay, es läuft gerade alles andere als gut. Wir haben ja jetzt zum Glück eine Chance, um uns mal auszusprechen.
Herr Spahn, die Umfragen sind schlecht, die Zufriedenheit sinkt. Die Deutschen gucken nach den ersten 100 Tagen mehrheitlich kritisch auf die neue Bundesregierung. Welchen Anteil haben Sie daran?
Das war eine schwere Phase für die neue Regierung, muss man sagen.
Wir haben gemeinsam in den letzten 100 Tagen gearbeitet in dieser Koalition, die übrigens besser ist als ihr aktueller Ruf. Wir haben
also das hat sich natürlich so ein bisschen alles aufgehangen, auch an dieser schiefgelaufenen Wahl der neuen Verfassungsrichterinnen und Richter.
Aber ja, wir haben auch gesehen, wo noch Luft nach oben ist. Und da bin ich bei Ihrer Frage. Das ist vor allem auch in der Kommunikation und in dem auch Gefühl füreinander in dieser Koalition, was wir uns zumuten können und was eben nicht.
Also von der guten Laune, die ja unter anderem Friedrich Merz versprochen hatte, die man als Bundesregierung im Land verbreiten will, bis zum Sommer, davon war in den Umfragen wenig zu sehen.
Dieses Interview mit Unionsfraktionschef Jens Spahn im ARD-Morgenmagazin, das war Mitte August, da war die Regierung genau 100 Tage im Amt. Wenige Wochen später dann dieses Teambuilding-Treffen der Fraktionsspitzen in Würzburg. Und dann, ich erinnere mich, wollte man mit neuem Schwung in den Herbst starten. Und vieles besser machen.
Der sogenannte Herbst der Reformen. Jetzt soll er starten.
Die längst überfällige Modernisierung unseres Staates muss nun wirklich schnell vorangehen.
Die Wirtschaft will er wieder ans Laufen bringen, auch durch einen Herbst der Reformen.
Kanzler und Vizekanzler in einer Koalition, die um ihren Herbst der Reformen ringt.
Ist der Herbst schon da? Die Reformen lassen noch auf sich warten.
Man hat sich da auch auf ein Papier geeinigt, wo man auch aufgeschrieben hat, okay, das wollen wir jetzt alles in diesem Herbst abarbeiten. Dazu gehörte unter anderem auch, dass man dann Ende September diesen Haushalt beschließt, den man ja dringend braucht. Da braucht es ja auch einen Bundestagsbeschluss für. Dann musste man diese Richterwahl natürlich auch noch nachholen. Das stand natürlich auch noch ganz neu auf dem Hausaufgabenzettel, sag ich mal. Und man hat eben auch noch mal in Würzburg so ein bisschen die Erwartungen, sag ich mal, hochgeschraubt, dass da im Herbst jetzt aber auch wirklich was Großes kommt. Okay, ihr könnt jetzt da echt was von uns erwarten im Herbst.
Wenn wir jetzt ins Hier und Jetzt springen. Es ist Mitte Dezember. Was hat die Koalition denn auf der Habenseite eigentlich? Also was hat sie inhaltlich schon erreicht?
Gar nicht so wenig eigentlich, kann man sagen. Sie hat zwei Haushalte aufgestellt. Das ist genau der Punkt, an dem die Ampelregierung am Ende gescheitert ist, wo sie es einfach nicht mehr hinbekommen hat, sich eben auf diesen Haushaltsplan zu einigen. Wofür geben wir Geld aus und wofür nicht?
Ja, nicht nur ein abstraktes Finanzpaket für Bundeswehr und Bundeshaushalt, was wir verabschieden heute, sondern es ist in erster Linie ein gigantisches Paket für die Bürgerinnen und Bürger.
Und man hat auch vorher sich ja schon finanziellen Spielraum gegeben. Den hatte die Ampel am Ende auch nicht mehr. Also dieses große Sondervermögen für Infrastruktur, 500 Milliarden Euro.
Wir brauchen einen attraktiven Wehrdienst, einen sinnstiftenden Wehrdienst.
Gerade beschlossen, jetzt auch im Herbst, ein neues Wehrdienstmodell ab 2026. Auch ein Paket, um die Rente zu stabilisieren.
Der Bundestag hat die umstrittenen Rentengesetze mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Von den 18 Abgeordneten aus der Jungen Union, die eine Ablehnung angekündigt hatten, stimmten nur 7 dagegen. Damit brachte die Koalition das Gesetz mit Kanzlermehrheit durch, aus eigener Kraft und nicht nur dank der Enthaltung der Linken.
Dann kamen unter anderem so ein paar Wirtschaftsprogramme dazu, den Wachstumsbooster, wie es immer so schön hieß. Man kann das kurz zusammenfassen, dass es die deutschen Unternehmen leichter haben sollen, einfach zu arbeiten, Geld zu verdienen. Zum Beispiel auch Steuervorteile soll es geben. Also der Wirtschaft soll es einfach besser geben. Man hat auch erste Beschlüsse gefasst für den Abbau von Bürokratie. Und auch außenpolitisch kann man sagen, ist Deutschland wieder deutlich präsenter, als das so zuletzt in der Ampelzeit war. Zum Beispiel, wenn es auch um das Thema Ukraine-Krieg geht. Diese Woche erst gab es ein Treffen in Berlin mit Vertretern der Ukraine, mit den USA, von der EU in Brüssel, Großbritannien, Frankreich. Also da hat es Friedrich Merz geschafft, als Bundeskanzler deutlich stärker wieder aufzutreten und auch, dass Deutschland in Europa wieder so eine Führungsrolle einnimmt. Also auf der einen Seite hat die Regierung in diesem Jahr tatsächlich, muss man sagen, schon wahnsinnig viel beschlossen. Auf der anderen Seite aber auch wahnsinnig viel angekündigt. Und ein Teil davon zum Beispiel ist ja auch dieses ganz neu geschaffene Digitalministerium.
Endlich ein Ministerium für Digitales. Endlich ein Ministerium für Staatsmodernisierung.
Ein Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung.
Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass diese Bundesregierung unter Führung von Friedrich Merz diesen beiden Themen eine solche Relevanz gibt.
Und das hat man ja gleich besetzt mit einem Newcomer, den man so gar nicht kannte bisher, mit Carsten Wildberger.
Meine Damen und Herren, die Gründung dieses Ministeriums ist mehr als ein Verwaltungsakt.
Der mal Manager beim Mediamarkt war und das hat es in der Form so auch noch nicht gegeben.
Es ist eine wichtige Zukunftsentscheidung für unser Land. Es geht um ein modernes und digitales Deutschland, schlank in seinen Prozessen und in seiner Verwaltung.
Dieser Carsten Wildberger soll also deutsche Verwaltung digitaler machen und zugleich für Bürokratieabbau sorgen. Von Anfang an gab es ja aber auch Kritik wegen seiner Nähe zur Wirtschaft. Du, Jim Bob, beobachtest ja dieses Thema, es ist eines deiner Schwerpunkte im Berliner Hauptstadtstudio. Was ist dein Eindruck? Wie schlägt sich Deutschlands erster Digitalminister?
Er hat eine Menge, sag ich mal, jetzt schon angekündigt, so ein bisschen in Stellung gebracht. Wildberger hat auch schon angekündigt, dass es eine digitale Wallet für unser Smartphone geben soll mit unserem Personalausweis drin auf dem Handy. Man kann es sich kaum vorstellen, also mit allem Wichtigen, was man so braucht. Er hat es einerseits leicht als Minister, denn Digitalisierung versprechen, das klingt aber alles ganz toll und das ist auch ein bisschen sexy, sage ich mal. Aber er wird es auch schwer haben, denn er muss das ja alles erstmal umsetzen und er muss alle mit ins Boot holen hier in Deutschland und das ist gerade in der Verwaltung eine ziemlich große Aufgabe.
Und die Große Koalition, die hat ja sich hohe Ziele gesetzt und entsprechend auch hohe Erwartungen geweckt. Da ist das Digitalministerium ja nur ein Beispiel.
Wir schlagen dabei neue Wege ein, aber wir bleiben verlässlich und vor allem jederzeit diskussionsbereit. Und ich möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren. Es geht voran.
Haben die sich zu viel vorgenommen und zu hohe Erwartungen geweckt?
Tja, zu viel vorgenommen würde ich gar nicht mal sagen, weil die großen Aufgaben, die sind ja nun mal da. Also der deutschen Wirtschaft geht's nicht gut, die muss angekurbelt werden. Die Sozialsysteme bei uns müssen dringend reformiert werden. Das Rentensystem zum Beispiel wird auf Dauer so nicht mehr funktionieren. Die Pflegekosten gehen auch durch die Decke. Digitalisierung, merken wir alle, sollte schon auch vorangehen. Die Bundeswehr soll vorangebracht werden. Das sind alles große Aufgaben. Das heißt, zu viel vorgenommen hat man sich vielleicht nicht, aber eventuell einfach zu viel angekündigt. Und auch Markus Söder hat ja diese Koalition auch als letzte Patrone der Demokratie bezeichnet.
Denn eines muss jedem klar sein, dies ist tatsächlich die letzte Patrone der Demokratie. Wenn es uns nicht gelingt, einen Richtungswechsel zu organisieren, dann wird dieses Deutschland weiter nach rechts außen schlingern, mit unabsehbaren Folgen für unsere Zukunft, auch für die Zukunft des europäischen Kontinents.
Ich fand das schon damals sehr hochgegriffen. Auch wenn der Kern dahinter natürlich war, der Staat muss so langsam zeigen, dass er es kann, dass er zum Beispiel mehr für Bürgerinnen und Bürger auch tun kann. Aber man hat sich da als Koalition schon natürlich eine Fallhöhe gegeben, die wahnsinnig enorm ist. Also auch den Koalitionsvertrag hat man überschrieben mit Verantwortung für Deutschland. Das waren echt große, dicke Worte und Ankündigungen. Und vielleicht auch natürlich ja der Fehler, wenn man dann tatsächlich nicht so schnell liefern kann, wie man das vielleicht ja suggeriert hat.
Hat Kanzler Merz da die Kraft seiner Regierung überschätzt?
Überschätzt, ja, hat er wahrscheinlich das tatsächlich einfach sich so viele Dinge in so kurzer Zeit nicht unbedingt regeln lassen. Und er hat, ich würde sagen, unterschätzt, dass in den Parteien die letzten Monate auch sehr viele Spuren hinterlassen haben. Also wir reden über harte Wahlkampfzeiten und dann natürlich auch darüber, dass Merz dieses Sondervermögen ja auch, sage ich mal, von heute auf morgen so ein bisschen aus dem Hut gezaubert hat.
Wenige Tage bevor der neue Bundestag zusammentritt, verabschiedet eine Mehrheit von Union, SPD und Grünen ein Verschuldungspaket in gigantischer Milliardenhöhe für Infrastruktur, Verteidigung und Investitionen in den Ländern.
Also er hat sich ja im Wahlkampf auch noch krass dagegen ausgesprochen und hat da eine richtige 180-Grad-Wende, sage ich mal, tatsächlich gemacht und gesagt, ja, wir haben gesehen, wie Zelensky von Trump im Weißen Haus behandelt wurde. Was passiert jetzt, wenn die USA die Ukraine nicht mehr unterstützen? Dann müssen wir da einspringen, wir brauchen das Geld. Und hat da seine eigenen Leute, muss man auch sagen, nicht so wirklich mitnehmen können. Also bis heute hört man da gerade in der Union ja sehr kritische Stimmen und Leute, die sich das nicht hätten denken können, dass Merz diese Wende macht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass gerade auch bei der Union man sich in dieser Oppositionszeit hier in einen Rausch gesteigert ist, wahrscheinlich fast zu viel gesagt, hat aber, dass man schon das Gefühl hatte, wenn die Ampel kaputt geht, und damit hat man ja zunehmend am Ende auch wirklich gerechnet, wenn wir das Ruder da übernehmen, dann können wir endlich all das umsetzen, was wir wollen, am besten CDU oder Union pur tatsächlich. Und dann kam eben die Bundestagswahl, dann kam diese Koalition mit der SPD und so ein bisschen, glaube ich, auch die Erkenntnis, wir können ja doch alles gar nicht 100% so umsetzen, wie wir das gerne machen würden. Wir müssen ja doch auch Kompromisse eingehen. Und diese Unzufriedenheit darüber, die finde ich, die spürt man eben auch in Gesprächen und die spürt man auch ganz sichtbar bei den Abstimmungen im Bundestag.
Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Mit Ja haben gestimmt 310 der Abgeordneten, mit Nein haben gestimmt 307, Enthaltungen 3. Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht.
Ich war dabei, ich dachte auch, ich spinne, also ich habe es gar nicht glauben können, dass das tatsächlich als das Ergebnis dann vorgelesen wurde. Das ging so ein paar Minuten vorher schon so durch die Reihen und ich dachte, nee, das kann jetzt nicht wirklich sein.
Es ist 10.30 Uhr, in diesen Minuten sollte Friedrich Merz eigentlich, und ich betone das Wort eigentlich, die Ernennungsurkunde im Schloss Bellevue von Bundespräsident Steinmeier in Empfang nehmen.
Vor allen Dingen, weil sie ja gesagt haben, wir wollen die letzte Rettung sein als Koalition und dann zerlegt man sich eben schon am ersten Tag, aber das zeigt eben, dass es da doch ein Misstrauen gibt, der Basis zur Spitze. Ob das jetzt Unions- oder SPD-Abgeordnete waren, das wissen wir ja bis heute nicht. Aber man muss auch sagen, auch Lars Klingbeil hat ja bei seinem SPD-Parteitag eine ordentliche Strafe aufgebrummt bekommen. Der wurde nur mit 65% wiedergewählt. Bärbel Baas hatte 95%. Und da hätten die Abgeordneten auch einen Zettel hochhalten können mit, also dich wollen wir nicht oder so bitte nicht. Und ich finde, das ist, ja, dieser Punkt in Sachen Loyalität und Vertrauen, da merkt man, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und natürlich, ja, lässt sich das nicht einfach nur auf die Basis am Ende abwälzen. So eine Regierung besteht am Ende aus dem Führungspersonal und das muss natürlich auch Führung zeigen.
Und das ist ja vor allem auch der Job von den Fraktionsvorsitzenden, ihre Reihen sozusagen zusammenzukriegen und dafür zu sorgen, ja, dass das einigermaßen reibungslos läuft, auch bei Abstimmungen. Mit Blick auf diese Fraktionsvorsitzenden, können die nicht oder wollen sie nicht?
Also sie wollen sicherlich, würde ich mal sagen, und sie könnten es auch, finde ich. Aber man merkt zum Beispiel auch, dass diese politische Mitte, wie es so heißt, doch sehr stark unter Druck ist. Union und SPD haben keine große Mehrheit mehr in der Mitte im Bundestag. Und wir haben gesehen, wie leicht das, ja, diese Mehrheit dann auch futsch sein kann. Und das sorgt einfach für Instabilität. Das sorgt auch in den Parteien, sage ich mal, für merkbare Panik. Jeder zieht so seine eigenen Schlüsse daraus. Und vor allen Dingen ist es in letzter Zeit eher so, dass man die Unterschiede zueinander betont. Also die SPD will merkbar zeigen, wir sind für die kleinen Leute da, nicht die Linkspartei. Und die Union will ihrerseits zum Beispiel zeigen, wir sorgen hier für weniger illegale Migranten in Deutschland, nicht die AfD. Und so haben wir quasi eine Regierung, wo jeder so ein bisschen eher auf die Unterschiede schaut und die Unterschiede betont. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, sage ich mal, neben tatsächlich auch handwerklichen Fehlern, die zum Beispiel auch, ja, Jens Spahn als Fraktionschef von Union, der Union tatsächlich auch gemacht hat. Das muss man ja auch klar sagen.
Dann lass uns, Jim Bob, über diese handwerklichen Fehler, wie du sagst, sprechen. Genau diese hat kürzlich etwa der CDU-Politiker Thomas de Maizière kritisiert.
Lieber nicht so viel ankündigen und mehr machen.
Das war in der ARD-Sendung von Sandra Maischberger. De Maizière, der war ja unter Kanzlerin Angela Merkel sowohl Innen- als auch Verteidigungsminister.
Und dann gibt es halt auch ein bisschen wenig Disziplin und Loyalität. Ganz altmodische Begriffe, das braucht man, um zu regieren.
Zum Beispiel in der CDU-CSU-Koalition.
Überall. Und das ist schlecht. Und auch das Regierungshandwerk könnte besser sein.
Was ist hier mit politischem Handwerk genau gemeint?
Also ganz einfach gesagt, zwei Dinge zusammenzubringen, die nicht wirklich zusammengehören. Dass man es hinbekommt, eine Regierung zu schmieden, eine Einheit herzustellen über Kompromisse. Und dass man den Streit, den es natürlich dann dabei auch gibt, dass man den nach innen vor allen Dingen aushandelt. Dass man sich, ja, wie zum Beispiel in Würzburg zusammensetzt, hinter verschlossenen Türen und da eben ausdiskutiert, okay, was können wir denn trotzdem als Einigung nachher den Leuten draußen präsentieren? Und genau das, dieses Handwerk, das hat eben in vielen Fällen bei Union und SPD in diesem Jahr nicht geklappt, muss man sagen. Was eben dann auch so die Ursache für das Erscheinungsbild am Ende in der Öffentlichkeit ist.
Und die führenden Politiker, Merz, Spahn, Pistorius, Söder und Klingbeil, die sind ja jetzt wirklich keine Anfänger oder politischen Newcomer. Wie passt das denn alles zusammen? Oder sind da insgesamt zu viele unerfahrene, junge Abgeordnete im Parlament?
Ob die unerfahren sind alle, würde ich nicht mal sagen, sondern tatsächlich, dass sie auch eigene Interessen haben natürlich. Und dass es vielleicht nicht mehr so ist wie früher, wo man ja gerade bei der Union immer gesagt hat, das ist ein, ja, man hat Kanzlerwahlverein gesagt. Damit war gemeint, dass quasi der Kanzler die Richtung vorgibt und alle stimmen gefälligst genau für das, was der Kanzler will. Und das ist eben nicht so. Und das kann aber auch einfach ein Ausdruck unserer Zeit sein. Friedrich Merz war ja bisher tatsächlich auch noch nicht in Regierungsverantwortung. Ich habe auch öfter hier von Kolleginnen und Kollegen auch den Satz gehört, naja, das ist dann doch so ein bisschen, ja, wie aus ihrer Sicht der Praktikant, der im Amt quasi lernt. Das ist natürlich ein bisschen böse und auch hochgegriffen, muss man ganz klar sagen. Natürlich können die ihren Job, aber das spielen eben verschiedene Dinge auch eine Rolle, also auch eigene Interessen. Dazu kommt eben ja auch handwerkliche Fehler, die gemacht wurden zum Teil, also dass man sich nicht genug abgesprochen hat vorher. Also da sind eine Menge Faktoren. Ich würde das gar nicht so unbedingt an einzelnen Leuten nur festmachen.
Wie brüchig die Koalition ist, das hat der Streit um die Wahl der Richterinnen und Richter zum Bundesverfassungsgericht gezeigt. Da ging es, du hast es vorhin schon angeteased, um Frauke Brosius-Gersdorf. Die wurde von der SPD als Richterin für das Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen. Dann gab es eine Online-Kampagne.
Linksradikal, Aktivistin oder Richterin des Grauens, das sind Vorwürfe gegen Frauke Brosius-Gersdorf, die seit einigen Tagen kursieren. Die Juristin soll Richterin am Bundesverfassungsgericht werden.
Das ging ja wochenlang durch die Medien. Wie hast du diese Zeit in Berlin erlebt?
Ja, war spannend. Kann man tatsächlich sagen.
Sich hinzusetzen und eröffne hiermit die Sitzung.
Also es war Freitag, das war der 11. Juli, der letzte Tag für den Bundestag vor der Sommerpause. Da versucht man, bevor man sich hier ja bestimmt fast 8 Wochen nicht sieht, nochmal viele wichtige Dinge zu beschließen, so aus Sicht der Regierung. Und das war eigentlich auch der große Plan für diesen Tag, dass man sich dann doch vorgenommen hat, okay, heute wollen wir, bevor wir alle in den Urlaub gehen und hoffentlich die Laune in der Bevölkerung steigt im Sommer, nochmal viel dafür auf den Weg bringen.
Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD haben beantragt, die Tagesordnung 10, 11 und 12, Wahlen von Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts von der Tagesordnung abzusetzen.
Eigentlich ist es ja eine Formalie, muss man ganz klar sagen. Also, dass neue Richterinnen und Richter für das Verfassungsgericht bestimmt werden. Da werden im Vorfeld zwischen den Parteien Vorschläge ausgetauscht. Man gibt bestimmte Personen ins Rennen. Und dann gibt es ja auch eine Phase der Vorbesprechung. Das wird quasi intern geregelt. Und so hatten wir das alle hier in Berlin auch eigentlich erwartet für diesen Tag, auch wenn man natürlich schon gemerkt hat, die Stimmung dreht sich, sag ich mal, so ein bisschen im Vorfeld. Aber dass dann tatsächlich am Morgen dieses Freitags, dass da dann tatsächlich Jens Spahn und Friedrich Merz hingehen mussten zur SPD und sagen mussten, sorry, wir hatten zwar zugesagt, dass auch eure Kandidatin die Stimmen unserer Abgeordneten bekommt, aber das wird nicht klappen. Also wir müssen die Wahl doch bitte lieber verschieben. Das war schon ein Hammer. Und da hatte man so ein kleines Déjà-vu, sag ich mal, zur Kanzlerwahl. Denn dass das passiert, das hätte man jetzt vorher gar nicht für möglich gehalten.
Inwiefern steht denn dieser Streit und diese abgesagte Wahl für den fehlenden Zusammenhalt innerhalb der Koalition?
Es ist vor allem, finde ich, ein gutes Beispiel für schlechtes Regierungshandwerk. Gerade Jens Spahn muss man da als Fraktionschef ansprechen, denn dazu gehört, man spricht vorher mit seinen Leuten. Also habe ich jetzt euer Okay oder habe ich es nicht? Und dann gibt man eben eine Zusage. Und das hat Spahn ganz offensichtlich versäumt und musste quasi seine Zusage an die SPD zurücknehmen, musste das Versprechen brechen. Die SPD-Führung war überhaupt nicht begeistert. Das ist noch vorsichtig ausgedrückt, ehrlicherweise. Bärbel Baas hatte auch von einem beschädigten Vertrauen gesprochen.
Ich habe wenig Lust, jetzt neue Kandidatinnen vorzuschlagen, die am Ende genauso wieder durchs Land getrieben werden von rechten Netzwerken. Deshalb müssen wir jetzt auch in der Koalition und auch an der Parteispitze miteinander klären, wie wir damit umgehen. Ich brauche auch einen verlässlichen Partner in der Koalition.
Das war schon gerade für dieses, für die Stimmung in dieser Koalition nach so wenigen Wochen auch schon ein echt harter Bruch. Da ging es jetzt nicht um ein kleines Gesetz, sondern da ging es tatsächlich um das höchste deutsche Gericht. Das wurde dann auch noch alles öffentlich, sag ich mal, ausgetragen, dieser ganze Prozess. Man konnte das ja live hier im Fernsehen miterleben. Und man hat damit auch noch, das kam auch noch dazu, dieses eigene Ziel, sag ich mal, sich zerschossen. Dass man in die Sommerpause geht mit einer Reihe von Gesetzen, die man beschließt, mit Erfolgserlebnissen. Und das ist genau das, was die Koalition bis heute irgendwie immer noch nicht hat. So ein richtiges Erfolgserlebnis, was dann auch die Stimmung auch in der Koalition mal nach oben ziehen würde. Und deswegen war diese gescheiterte Richterwahl doch mehr als nur das.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sich Politiker der Union und der SPD ins Zeug legen, um geschlossen rüberzukommen und darüber, dass sie damit Erwartungen wecken, die sie nicht ganz so erfüllen können. Nach den neuesten Zahlen vom Deutschland-Trend ist die Mehrheit der Deutschen nicht zufrieden mit der Performance der aktuellen Regierung. Fühlt sich offenbar nicht abgeholt. Wie ordnest du das ein?
Ja, es sind nur noch 20% laut dem aktuellen Deutschland-Trend, die zufrieden sind mit dieser Regierung. Und ich finde, das ist tatsächlich das Ergebnis aus allem, was wir bisher so besprochen haben. Ich meine, natürlich, wer hohe Erwartungen weckt und dann eben nicht liefert, der verliert. Das ist so in diesem Geschäft. Alles aus den letzten Jahren, alles aus der, sag ich mal, aus der Politikhistorie zeigt, gerade Parteien, die sich zerstreiten, Regierungen, die nur noch im Streit sind, denen traut man natürlich am Ende auch keine Lösungen mehr zu. Und eine Regierung, der man nicht glaubt, dass sie das alles so im Griff hat, die verliert natürlich letztendlich in Umfragen und verliert an Vertrauen. Und das ist tatsächlich mit das Wichtigste, was sie natürlich braucht.
Inwiefern schafft es denn diese Regierung, Inhalte zu vermitteln.
Ja, sie hat es schwer, weil natürlich alles letzter Zeit von den Diskussionen über den Weg dorthin überlagert wird. Das Problem bei all dem ist natürlich auch einfach, dass Politik Zeit braucht, um zu wirken. Also wer heute Dinge beschließt, die es der Wirtschaft leichter machen sollen, der wird jetzt nicht nächsten Monat plötzlich schon wahnsinnig steigende Umsätze sehen. Wer Arbeitskräfte weiterbilden will, ja, das braucht Zeit, bis diese Weiterbildung abgeschlossen ist. Genauso wie bei der Sanierung von Schienen zum Beispiel. Man hat da auch dieses Jahr viel Geld, auch für die Bahn zum Beispiel, auch auf den Weg gebracht und beschlossen. Aber die Bahn, surprise, surprise, die wird nächstes Jahr nicht viel pünktlicher werden als bisher, höchstens planbar unpünktlich. So kann man zumindest auch die neue Bahnchefin verstehen oder auch den Verkehrsminister. Und vielleicht sollte man das auch als Bundesregierung öfter betonen. Aber ist natürlich schwierig, wenn man vor allen Dingen nächstes Jahr einige Landtagswahlen, so sage ich mal, im Nacken hat und mit einer AfD, die natürlich auch ja in Augenhöhe zumindest in den Umfragen ja die Regierung auch mit unter Druck setzt.
Wie gefährlich ist denn die Performance der Koalition, also auch mit Blick auf die Demokratie?
Naja, es gilt halt, wer immer nur Unterschiede betont, wie ich das schon meinte, der sorgt eben jetzt nicht unbedingt ja für Einheit. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Also die Regierung muss einfach eine gemeinsame Sprache finden. Nicht nur an der Spitze, sondern eben auch an der Basis tatsächlich. Markus Söder hat auch vor kurzem auch nochmal gesagt, nach so einem Koalitionsausschuss, sich da so ein bisschen Mut zugesprochen. Ja, die Rechten, die sollen sich da nicht zu früh freuen. Wir beschließen da jetzt eine ganze Menge und wir machen das schon. Und daran kann man, glaube ich, schon ablesen, ja, dass die Regierung schon checkt, okay, wir müssen da dringend liefern, weil sonst profitiert eben vor allen Dingen die AfD davon.
Was glaubst du? Kriegt die Regierung die Kurve?
Sie haben zumindest die Chance, es besser zu machen, würde ich sagen, wenn sie es handwerklich besser machen und wenn sie vor allen Dingen auch die großen Dinge angehen, die sie aktuell so ein bisschen nach hinten schieben. Auch das gehört ja zu dieser Regierungsbilanz dazu. Also wer sich pflegen lassen muss im Alter, der muss immer mehr Geld selber dazu zahlen. Das ganze System, das wird auch auf Dauer nicht mehr lange gut gehen, sagen Expertinnen und Experten. Und diese großen Themen, die verschiebt die Regierung aktuell in Kommissionen, also in so Expertengruppen, die sich da erstmal drüber beugen sollen. Und wenn da zum Beispiel jetzt im Sommer nächstes Jahr dann Ergebnisse kommen, Vorschläge, wie man bei der Rente vorgehen kann, und da werden auch schmerzhafte Ideen von den Expertinnen und Experten dabei sein, dann sollte die Regierung die vielleicht nicht unbedingt liegen lassen oder ne, ignorieren bis zur nächsten Bundestagswahl, sondern schon auch so ein bisschen ja sagen oder erkennen lassen, okay, wir gehen die großen Dinge auch wirklich an. Und dann kommuniziert sich es, glaube ich, auch leichter, wenn man auch wirklich was Einheitliches zu kommunizieren hat.
Wobei man ja auch sagen muss, dass zu so einer Koalition und zu Politik ja auch der Streit, der Konflikt, das Ringen um Themen gehört. Ich habe auch mal in einem Erziehungsratgeber gelesen, man sollte nicht immer nur auf Harmonie abzielen, sondern man muss Konflikte auch aushalten, denn im Konflikt lernen wir voneinander. Wie kann das denn jetzt zwischen Union und SPD weitergehen?
Natürlich gehört der politische Streit auch dazu. Nur wenn man natürlich ja das Ziel oder große Erwartungen am Anfang ausgibt und dann und sich eigentlich auch über den Weg dorthin verständigt. Ich meine, dafür gibt es ja auch diesen Koalitionsvertrag. Der ist gar nicht mal so dünn, muss man sagen. Das sind ja weit über 100 Seiten. Und da hat man diesen Weg, den man eigentlich gehen will, zusammen ja eigentlich schon aufgeschrieben. Und an denen sollte man sich natürlich halten und natürlich nicht auf halber Strecke immer wieder diesen Weg in Frage stellen. Das sollte man natürlich vermeiden, weil bei den ganzen Landtagswahlen, die vor der Tür stehen, Wahlzeiten, Wahlkampfzeiten sind aus Erfahrung nie die beste Zeit, um in Ruhe zu regieren, weil das hat immer Einfluss letztendlich auch auf die Bundespolitik hier in Berlin, weil wenn je nach Ergebnis strahlt das immer auf die Bundesparteien ab, Leute sind im Wahlkampf gebunden, die Stimmung wird auch eher gereizter. Und das alles auszuhalten, das glaube ich, kann am Ende nur gelingen, wenn man sich selber so ein bisschen diszipliniert.
Vielen, vielen Dank, Jim Bob, für deine Analyse.
Gerne.
Die Berichte von Jim Bob und seinen KollegInnen aus dem ARD-Hauptstadtstudio, etwa dazu, wie es mit der Koalition in Berlin ins neue Jahr geht, findet ihr verlässlich auf tagesschau.de. Zum Rentenstreit oder zum Beispiel über die Zukunft der Deutschen Bahn haben wir auch eigene 11KM-Folgen gemacht. Ihr wisst, wo ihr beide Links findet. In den Shownotes. Morgen geht's hier bei 11KM um Influencer und rechte Politiker, die versuchen, das Christentum für ihre politischen Ziele auszunutzen. Nicht nur in den USA, sondern auch hier in Deutschland. Autorin dieser Folge ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet haben Charlotte Horn, Julius Bretzel und Marc Hoffmann. Produktion: Jonas Teichmann, Konrad Winkler und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung: Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Der zweite Gedanke von Radio 3 bringt jede Woche zwei Denkerinnen und Denker zusammen, die über ein wichtiges Thema unserer Zeit debattieren. In einer der neuesten Folgen geht es um die Philosophin Hannah Arendt, die 50 Jahre nach ihrem Tod aktueller denn je scheint. Denken ist gefährlich, sagte Arendt. Was das heißt, gerade für unsere politischen Debatten heute, das erfahrt ihr im Podcast Der zweite Gedanke mit der Gastgeberin Natascha Freundl, im Gespräch mit Arendt-Biograf Willi Winkler und der Berliner Philosophin Anne Oesterschulte. Auch diesen Link findet ihr in unseren Shownotes.